Der Predigtabschnitt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12. Auf dem Wochenplan steht noch etwas mehr, aber das ist ziemlich viel zu viel für eine Predigt. Und deswegen nehmen wir nur einen Abschnitt davon, dann allerdings auch in dieser Übersetzung. Deswegen ist dieses Blatt auch ausgelegen in einer jüdisch-neutestamentlichen Übersetzung. Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 bis 4. Deshalb nun, weil wir von einer so großen Wolke von Zeugen umgeben sind, wollen wir auch jedes Hindernis, das heißt die Sünde, die so leicht unser Vorwärtsschreiten hemmt, abtun und mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der vor uns liegt. Und dabei auf den Gründer und Vollender dieses Vertrauens, Jeshua, Jesus sehen, der im Austausch gegen die Freude, die vor ihm lag, die Hinrichtung am Pfahl als Verbrecher erduldete, die Schande nicht achtete und sich zur rechten Hand des Thrones Gottes gesetzt hat. Ja, denkt an ihn, der eine solche Feindschaft von Seiten der Sünder erduldete, damit ihr nicht müde werdet oder verzweifelt. Ihr habt im Wettstreit gegen die Sünde noch nicht bis zum Blutvergießen. Liebe Gemeinde, hier und auch zu Hause, am Fernseher, am Internet, der rote Faden, der sich für mich durchgezogen hat, war: Wir sind nie alleine unterwegs. Das ist hier in München ein banaler Satz, weil ganz egal, was ich mache und wo ich bin grundsätzlich nie alleine unterwegs, weil immer Menschen um mich herum sind. Aber das gilt auch im übertragenen Sinn. Glaube ist ja auch ein Weg, der einen Anfang hat, eine Mitte und auch ein Ziel, eine Wegführung. Und auch da gilt, dass wir nie alleine unterwegs sind. Und das hat der Verfasser des Hebräerbriefes in diesem Bibelabschnitt in drei Punkten entfaltet und wollte damit den Hebräerchristen Mut machen, auch dann, wenn es Schwierigkeiten gibt, nicht zu verzweifeln und nicht müde zu werden. Der erste Punkt, den er hier als Ermutigung schreibt, ist: Wir sind von einer Wolke von Zeugen umgeben. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Abschnitt oder auch eine ungewöhnliche Formulierung, weil das sonst normalerweise im Alltag so nicht vorkommt. Das Wort Zeuge schon noch. Wir hatten gestern einen Polizeieinsatz hier auf unserer Wiese, nicht wegen Corona, sondern da muss irgendwas anderes passiert sein. Auf jeden Fall ist ein Jugendlicher mit einem, ich würde mal sagen, Einbruchwerkzeug hier über die Wiese gehastet. Und ein paar Meter später kam ein Polizist in voller Montur, der auch hinter ihm hergehastet ist. Und in dieser Weise, da spielt das Wort Zeuge noch eine wichtige Rolle. Wenn einer was beobachtet hat, wenn zum Beispiel einer einen Einbruch versucht und dann ist er Zeuge, dann sagt er vor Gericht aus. Aber eine Wolke von Zeugen, hat schon mal jemand von Ihnen, von euch eine Wolke von Zeugen gesehen? Ich sehe immer nur weiß-blaue Wolken, wenn ich bei mir aus dem Fenster schaue, aber also wörtlich kann es nicht gemeint sein. Wie ist es dann? Vom biblischen Inhalt her ist damit gemeint, dass es Menschen gibt und Menschen gab, die schon immer im Vertrauen auf den lebendigen Gott ihr Leben gestaltet haben. Also eine Wolke von Zeugen, das sind also Menschen, die schon im Vertrauen wirklich ihr Leben geführt haben. Und dann mit allen Höhen und Tiefen das Ziel erreicht haben. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Immer wieder auch in der Heiligen Schrift, entscheidend ist nicht, dass es keine Probleme gibt. Es gibt immer Probleme und Herausforderungen, auch im Leben eines Glaubenden. Und es gibt Versagen und Schuld. In unserem Wochenplan ist als Beispiel dieser Wolke von Zeugen Abraham und Sarah genannt. Altes Testament, die Geschichte ist ja bekannt. Er wird als Vorbild der Glaubenden genannt, selbst im Neuen Testament wird er als Vorbild erwähnt. Also er muss schon offensichtlich einen ganz intensiven Glaubensweg gehabt haben, aber gerade von Abraham und Sarah wird an mehreren Stellen im Alten Testament, im ersten Buch Mose, genannt, dass sie versagt haben. Ein Vorbild des Glaubens, das versagt hat. Und zwar, und das ist interessant, an welcher Stelle eigentlich? Nämlich an der Stelle der Ehe. Da hat Abraham sogar zweimal versagt. Er hat nämlich seine Frau verleugnet. Über diese Punkte wird wahrscheinlich kaum in einer Predigt gesprochen, aber das ist was ganz Entscheidendes. Wenn wir Männer bereit sind zu heiraten, dann ist es unsere Aufgabe, ich sage jetzt wir ganz bewusst, dann ist es unsere Aufgabe, uns zu unseren Frauen uns zu bekennen. Und zwar ein ganzes Leben lang. Und nicht nur, wenn es keine Schwierigkeiten bringt. Und ich kann es nur empfehlen, mal nachzulesen. Erstes Buch Mose, einmal in Ägypten und einmal bei Abimelech, dem König von einer Philisterstadt. Da hat Abraham zweimal gesagt, weil seine Frau so wunderschön war, da hat Abraham zweimal gesagt, das ist gar nicht meine Frau. Das ist meine Schwester. Er hatte Angst. Er hatte Angst, dass er Probleme kriegt mit diesen heidnischen Herrschaften, wenn er sagt, dass es seine Frau ist. Verleugnung der eigenen Ehefrau. Kommt da bei irgendjemandem irgendein Erlebnis gerade hoch? Wo das vielleicht auch schon mal passiert ist bei uns Männern, dass wir unsere Ehenfrauen verleugnet haben? Dass wir uns nicht zu ihnen bekannt und gestellt haben? Ja, und auch bei der Sarah lief nicht alles so ganz rund. Als sie schon ein bisschen alt war, älter als so die normale gebärfähige Zeit ist, da kam dann der Engel Gottes vorbei und hat ihr gesagt, dass sie in einem Jahr ein Kind zur Welt bringen wird. Und Sarah lachte. Das hatten wir vor einigen Wochen schon mal als Predigtabschnitt auch hier gehabt. Also, ich sage das jetzt mal so, das sind die Glaubenshelden des Alten Testamentes. Helden natürlich in Anführungszeichen. Das sind die Menschen, die als Glaubensvorbilder uns als Wolke von Zeugen uns vorgestellt werden. Menschen, die einfach, wenn es hart auf hart geht, die einfach versagen. Aber Menschen, die offensichtlich bereit sind, sich auch immer wieder neu einzuspuren in diese Wege, die Gott mit ihnen und für sie vorgesehen hat. Und das war wohl das Entscheidende, dass dann immer wieder doch dieser Blick, dieser Aufblick auf den Gott, der ihnen eine großartige Verheißung gegeben hat, dass immer wieder ihnen dieser Aufblick geschenkt wurde. Und dass sie dann deswegen dieses Kind bekommen haben und diese ganzen Verheißungen, die hier ja auch aufgeschrieben sind in unserem roten Wochenblatt, dass diese ganzen Verheißungen dann in Abraham und durch Abraham und seine Sarah hindurch jetzt schon seit 4000 Jahren in Erfüllung gegangen sind. Wolke der Zeugen heißt also nicht Glaubenshelden im Sinn, so wie wir das verstehen. Das sind eben gerade keine ungreifbaren, unangreifbaren Menschen, sondern Menschen, die in die Tiefen ihres menschlichen Daseins hineingeführt wurden, die von Gott in Situationen hineingestellt wurden, wo sie genau gemerkt haben, mit ihrer eigenen Kraft können sie diese Situation nicht bestehen. Die deswegen versagt haben und darin die Gnade Gottes erlebt haben, weil er ganz neu mit ihnen angefangen hat. Es ist wunderbar und faszinierend, mal dem ein bisschen nachzuspüren, wie die Wegführungen Gottes gerade mit solchen Menschen sind, die eben keine Glaubenshelden sind. Und ich bin dankbar, dass es nicht nur jetzt etwas ist aus der Vergangenheit, aus der Historie, aus dem Geschichtsunterricht, sondern dass wir das heute auch noch erleben können. Wie, in welch wunderbarer Weise Gott Menschen führt. Oftmals, ohne dass sie es in der aktuellen Situation überhaupt verstehen können. Manchmal erst im Rückblick sehen, ja, es war wunderbar, wie Gott das gemacht hat. Und da gibt es gerade auch im jüdischen Volk, für mich zumindest, immer wieder beeindruckende Beispiele. Eins erzähle ich jetzt noch aus diesem Buch hier von Uwe von Seltmann. Wir sind da, manche kennen dieses Buch schon, es ist Anfang des Monats rausgekommen. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das ist das Buch zur Sonderbriefmarke der Deutschen Bundespost. Und dieser Uwe von Seltmann hat in diesem Buch einige Biografien auch dargestellt. Es ist jetzt nicht einfach nur irgendwelche trockene Geschichte, sondern auch Menschen aus unserer heutigen Zeit, die das erlebt haben, wie Gott in ihr Leben eingegriffen hat, wie sie vielleicht sogar gegen ihren eigenen Willen, so eine Wolkin, ist es die weibliche Form von Wolke, eine Wolkin der Zeugen geworden sind. Und die eine Frau, von der ich erzählen möchte, die heißt Svetlana, ist 39 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man das sieht. Ich finde es immer noch relativ jung. Die ist 1982 in einem Ort geboren worden, der traurigerweise Weltgeschichte geschrieben hat, weil da 4 Jahre nach ihrer Geburt ein Unglück, ein katastrophales Unglück passiert ist, das alle, die damals gelebt haben, auch schon mitbekommen haben. Geboren in Tschernobyl, damalige Sowjetunion. Ihre Eltern Juden, aber völlig säkulare Juden. Der Vater war Offizier in der sowjetischen Armee, da konnte man eigentlich nur säkular sein, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und er war eingesetzt mit seiner Einheit, um diese Atomanlage von Tschernobyl vor einem feindlichen Angriff zu schützen. Es war noch die Zeit des Kalten Krieges. Ihre Mutter war Musiklehrerin und so haben sie in Tschernobyl gelebt. Und als sie 4 Jahre alt war, ging dieser ganze Reaktor ja hoch. Die Atomkatastrophe von Tschernobyl. Die Familie musste raus, ist ja klar, so wie alle anderen, die überhaupt da leben, davongekommen sind. Und sie waren dann ein bisschen so fast wie ein heimatloser Aramäer, waren die unterwegs gewesen in diesen riesengroßen Weiden der damaligen Sowjetunion. Es kam der Vater noch gar nicht mit, weil er noch das ganze Militärische dort abwickeln musste. Und dann waren sie mal an der Krim gewesen. Dann waren sie in Lettland, also das ist ja ziemlich genau die entgegengesetzte Richtung, und dann waren sie in den Karpaten, also an der ungarischen Grenze. 1990 brach die Sowjetunion auseinander und sie sind dann in die Ukraine gegangen, also quasi in die Nähe dessen, wo sie dann damals auch gelebt haben. Der Gesundheitszustand der Mutter von Svetlana hat sich dann im Laufe der nächsten Jahre so verschlechtert, dass sie einfach gesehen haben, wir gehen nach Israel. Das war möglich, weil sie ja Juden waren. Weil sie darauf vertraut haben, dass die medizinische Versorgung von strahlenbelasteten Menschen in Israel besser ist, weil Israel aufgrund seiner Geschichte einen besseren Umgang mit Chemiewaffen hat. Deswegen sind sie 1995 dann ausgewandert und dort hat sie zum ersten Mal jüdisch im Sinn eines ganzen Volkes erlebt. Vorher war das mehr ein Begriff, der in einem Personalausweis drin stand. Hat dann natürlich eine jüdische Schule besucht, eine Musikschule, hat dann anschließend Gesang studiert und hat im Jahr 2007, also mit 25 Jahren, ein Angebot bekommen, nach Wien an die Oper zu gehen als Sopranistin. Und sie ist losgegangen, sie hat also Israel verlassen, kam in Wien an und hat dann aber doch sehr schnell gemerkt, das ist nicht ihre Welt. Das ist so diese Welt von Glimmer und Glamour, Wien so und so noch ein bisschen mehr, so dieser ganze Wiener Schmäh, der dann da mit reinspielt. Ja. Sie hätte eine glänzende Karriere gehabt, ja. Mit viel Ansehen, ja, und mit viel Geld und mit viel Wohlstand. Aber sie hat in ihrem Herzen gemerkt, das ist nicht die Berufung, die Gott für sie vorgesehen hat. Gott hat ihr die Gabe der Musik gegeben, nicht um sich selber darzustellen, sondern um ihrem Volk zu dienen, und so hat sie ihr Engagement an der Oper in Wien aufgehört und ist nach Potsdam gegangen. Dort gibt es ein Geiger-College, das ist so eine Ausbildungsstätte von den liberalen Juden in Deutschland, und sie hat sich dort als Kantorin ausbilden lassen, also als für den Gemeindegesang einer liberalen jüdischen Gemeinde. Und seit 2012, also auch nachdem sie 30 Jahre alt war, seit 2012, ist sie die erste liberale Kantorin einer jüdischen Gemeinde in Niedersachsen. Sie ist in Braunschweig. Das ist für mich schon so ein kleines Beispiel von einer Frau, die so etwas wie eine Wolke von Zeugen ist, die bereit war, eine großartige Karriere einfach zurückzustellen, um ihrem Volk, dem jüdischen Volk, zu dienen mit den Gaben, die Gott ihr gegeben hat. Und von solchen Menschen sind wir umgeben. Keiner von uns muss in diesem Glaubensweg alleine bleiben. Wir dürfen davon leben, wir können das in Büchern lesen, wir können solche Menschen kennenlernen, Glaubensvorbilder, die prägend sind, die eine Hilfestellung geben, die einem Mut machen, wenn man vielleicht selber müde wird. Das ist das Erste, was damals die Hebräerchristen zugeschrieben bekommen haben. Ihr seid nicht alleine, weil es eine Wolke von Zeugen gibt. Menschen, die im Vertrauen auf den lebendigen Gott auch durch Schwierigkeiten hindurch geführt wurden. Das Zweite, wir sind niemals alleine unterwegs. Da gibt es nämlich noch einen Gesellen, der immer mit uns ist. Einen Gesellen, den noch nie jemand gesehen hat, der aber bei jeder Person anwesend ist. Und das an jedem Tag neu, den ich nicht einfach so abschütteln kann. Und dessen Ziel ist, mich zu lähmen, mich zu hindern, meine Glaubensfreude zu mindern, mir einzureden, dass ohnehin alles sinnlos ist und dass es besser ist, am liebsten gar nicht als Christ zu leben. Manche werden es jetzt schon vermuten, welchen Gesellen ich meine. Dieser Geselle hat einen Namen. Und dieser Name steht auch hier in unserem Bibelabschnitt, Hebräer 12. Der Name ist Sünde. Sünde, ein Geselle, der uns seit dem ersten Lebenspaar, seit Adam und Eva, immer auf unserem Lebensweg begleitet. Wir sind auch dieses Mal niemals alleine. Diese scheinbar schiere, grenzenlose Freiheit, die uns manchmal suggeriert wird bei Werbeprospekten aus der Reisebranche, die gibt es nicht. Es ist völlig egal, ob ich jetzt nach Mallorca fliege oder vielleicht in ein anderes Land, dieser Geselle fliegt immer mit. Unsichtbar, aber gegenwärtig. Und diese Sünde, die wird hier bei Luther so beschrieben, die uns ständig umstrickt. Und hier in der jüdisch-neutestamentlichen Übersetzung Sünde, die so leicht unser Vorwärtsschreiten hemmt. Also die umgarnt mich, die fesselt mich. Und damit das nicht so in der Theorie bleibt, habe ich mal zwei Assistenten gebeten, das mal jetzt auch in die praktische Tat umzusetzen. Also danke, ich muss schon sagen, das ist irgendwie ziemlich, ich fühle mich ein bisschen beengt und ich fuchtle ja gern mit meinen Händen immer bei der Predigt rum und so. Also es ist kaum mehr möglich. Also und vor allem, ich kann mich jetzt hier auch nicht selber befreien. Könnt ihr mir vielleicht helfen, dass ich wieder frei werde von dem, was mich so einengt? Hilfe! Jetzt werde ich auch noch erdolcht. Ja. Ah. Danke. Danke. Also ihr seid im wörtlichen Sinn mein Befreier geworden. Vielen Dank. Und das ist das, was hier wirklich ja auch da wieder als frohe Botschaft gesagt wird. Es gibt Befreiung, aber ich kriege die nicht aus mir selber heraus. Dazu ist meine Kraft einfach zu schwach. Ich brauch Befreiung, die von außen kommt. Und gerade deswegen, weil Sünde manchmal ja auch so ganz zart daherkommt. Also Sünde macht meistens sehr moralische und sehr überzeugende Angebote. Aber es ist auch wichtig, mal immer so ein bisschen auf die Folgen zu schauen. Ich möchte das nochmal an einem Beispiel verdeutlichen. Ich habe nämlich wieder eine neue Freundin bekommen. Also manche wissen ja schon die Story von der ersten und so. Wieder eine neue Freundin gekriegt. Also die ist einfach genial. Die ist so richtig schlank. Und schwarz, black is beautiful, schwarz ist wunderbar. Die lässt sich bequem von Ort zu Ort tragen. Aber was diese Freundin auszeichnet, die hat ein fantastisches Verstehensvermögen. Also man muss der nur einen kleinen Impuls geben und dann fängt die in einer fantastischen Geschwindigkeit, fängt die das Arbeiten an und dann kommt innerhalb von wenigen Sekunden kommen ganz viele Lösungsansätze für Probleme, die ich habe. Also ich hätte nie in meinen kühnsten Träumen, und ich bin ja doch schon ein paar Jahre alt, ich hätte mir nie in meinen kühnsten Träumen vorstellen können, dass ich jemals so eine Freundin bekomme, die die mir in diesen ganz praktischen Fragen, wo ich so oft an meine Grenzen komme, die mir in diesen ganz praktischen Fragen so schnell und unkompliziert einfach unter die Arme greift. Ich habe sie auch dabei. Ich habe natürlich nur an die Leute gedacht, die gestreamt werden oder die den Stream hier ansehen, damit die nicht nur Worte hören, sondern auch ein bisschen was sehen. Also alle anderen hier im Gottesdienst bitte gerade wegschauen. Das ist sie. Also es ist wirklich erstaunlich, wie lange man als Pfarrer arbeiten kann, bis jemand mal klatscht bei einer Predigt. Also, wenn ich nochmal Pfarrer werden sollte, dann fange ich völlig anders an. Dann fange ich mit Technik an, ja, und nicht mit irgendwelchen anderen Dingen. Also das ist sie und es ist wirklich faszinierend, also gerade jetzt für mich, der ich ja momentan auf einer Suche nach einer Wohnung bin, dass ich da nicht erst irgendwo hinfahren muss, sondern ich kann einfach hier per Google da irgendetwas eingeben, ja, und innerhalb von also fantastischen Millisekunden leuchten dann da so in bunten Farben alle möglichen Angebote auf, ja, mal 100, mal 150, mal 200 von Mietwohnungen und alles Couleur, also das ist erstaunlich. Das erspart mir so viele Fahrten, wenn ich wegen jeder Wohnung diese Fahrten machen müsste, dann käme ich ja gar nicht mehr zur Gemeindearbeit. Also das ist wirklich faszinierend. Aber in jeder Faszination liegt eben diese Herausforderung auch, verantwortungsvoll damit umzugehen. Und da an der Stelle kann tatsächlich auch Sünde ansetzen. Ich sage bewusst kann, ja. So nach dem Motto, nur mal schnell noch jetzt in diesen Laptop reinschauen, ja. Nur mal schnell noch mal ein bisschen checken, ja, ob irgendwelche Mails gekommen sind, ja. Und ich mache es ja auch gleich wieder aus, nur 5 Minuten noch, ja. Und dann fängt es an. Und aus diesen 5 Minuten können vielleicht 45 oder 60 Minuten werden, oder. Und dann wird es spät und später und die Nacht wird kurz und kürzer und am nächsten Tag bricht mir mein Tagesablauf zusammen, weil ich einfach nicht in der Lage war oder nicht in der Lage sein wollte, hier auf den einen Knopf zu drücken, der dieses ganze Spiel beendet. Ich denke, darum geht es jetzt hier, in diesem zweiten Punkt, dass uns das immer wieder bewusst ist. Ja, wir haben all diese Dinge, um sie zu gebrauchen und sie können auch für das Reich Gottes viel Segen bewirken, aber sie können auch genau das Gegenteil. Sie können wie eine Sünde sein, die umstrickt, die unfrei macht, die mich behindert, auch in meinem Dienst behindert, denn wenn ich nicht mehr genügend schlafen kann, dann bin ich einfach nicht mehr fit. Das Dritte, wir sind nie alleine, weil Jesus Christus diesen Weg schon vor uns gegangen ist, für uns gegangen ist. Christus, der hier im Hebräer Kapitel 12 als Anfänger und als Vollender des Glaubens beschrieben ist. Und daran denken wir ja in besonderer Weise auch in dieser Karwoche, dass eben Christus als allererstes diesen Leidensweg auf sich genommen hat. Und das heißt hier, er hat Widerspruch erduldet. Und das ist ja wirklich ein Kennzeichen, wenn wir die Evangelien durchschauen. Christus ist fast immer widersprochen worden, und zwar von völlig unterschiedlichen Menschen. Ihm ist auch von seiner eigenen Familie widersprochen worden. Die Maria hat ihm widersprochen, seine Mutter hat ihm widersprochen, seine Geschwister haben ihm widersprochen. Seine engsten Freunde, seine Jünger haben ihm widersprochen. Die Pharisäer, die theologische Fachelite der damaligen Zeit, hat ihm widersprochen. Es gibt kaum jemanden in den 4 Evangelien, der Jesus nicht widerspricht. Obwohl sie alle aus diesem einen auserwählten Volk Gottes sind. Das muss man auch mal so ein bisschen auf sich wirken lassen, was das heißt. Und selbst als Christus am Kreuz hing, haben Menschen auch aus diesem jüdischen Volk ihren Spott über Christus ausgeschüttet. Und Christus hat das alles erduldet. Das finde ich schon sehr beeindruckend, weil er auf das Ziel geschaut hat. Und das ist hier ja auch erwähnt in unserem Bibelabschnitt. Er hat die Schande nicht gering geachtet. Also Schande ist ja schon ein hartes Wort. der Sohn Gottes gerät in Schande. Aber er hat es nicht für gering geachtet, weil er sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Also hat die Ewigkeit offensichtlich in seinem Herzen immer als Ziel vor Augen gehabt. Und das ist ja was, was wir vielleicht auch aus unserem normalen Leben kennen, gerade bei einer Bergbesteigung. Wenn ich das Ziel vor Augen habe, wenn ich weiß, da oben, da ist dieses Ziel, da ist das Kreuz, da mache ich Pause, da habe ich einen fantastischen Rundumblick. Dann gibt das neue Kraft da, mich auch teilweise diesen Berg hoch zu quälen. Schweißgebadet komme ich dann oben an, aber ich komme oben an. Und wenn er schon so ein scheinbar profanes Ziel so viele Kräfte in einem entfaltet, wie viel mehr eigentlich das Ziel, das Gott uns vor Augen stellt. Egal, ob ich jetzt eine ganz schlimme Vergangenheit habe, egal, was da an Murks und an sonst was passiert ist, das Ziel ist wichtig. Die Bibel ist ein zielorientiertes Buch, durch und durch. Und die Sprache, in der diese Bibel geschrieben ist, ist eine durch und durch zielorientierte Sprache. Sie verhaftet niemals Menschen auf ihre Vergangenheit. Niemals. Sondern sie macht Mut, nach vorne zu schauen, auf die Ewigkeit zu blicken. Wir leben ja dann darauf deswegen zu, das ist ja atemberaubend, wie dicht diese Tage jetzt in dieser Woche zusammen sind, was wir jetzt innerhalb der 8 Tage alles erleben können. Und das ist aber Bibel, Bibel live, dicht. Dichter geht's gar nicht mehr. Und das ist die Perspektive, die damals diesen Hebräer-Christen vor Augen gestellt wurde. Wenn wir auf dieses Ziel schauen, auf diese Vollendung, dann werden wir auch manche Schwierigkeiten hier durchstehen können, ohne gleich müde zu werden. Und ich denke, das ist gerade jetzt auch für die Corona-Zeiten ja wirklich wichtig, dass wir hier einen langen Atem haben, dass wir nicht einfach so kurzfristig uns von irgendjemandem oder irgendwas ins Boxhorn jagen lassen. Und ich bin von Herzen dankbar, dass wir dieses Jahr wenigstens wieder unsere Gottesdienste Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern erleben können, denn letztes Jahr war das nicht der Fall. Und nachdem ich ja nebendran wohne, habe ich das ja auch sehr hautnah miterlebt, was es heißt, dass eine Kirche am Gründonnerstag, am Karfreitag und an Ostern leer ist. Das war wie eine ausgebrannte Ruine für mich. Wie Tschernobyl, also in Anführungszeichen wie Tschernobyl jetzt mitten in München. Ein Gebäude, wo nur noch die Mauern stehen und der Inhalt verloren gegangen ist. Dieses Jahr dürfen wir wenigstens dieses Gebäude wieder mit Inhalt füllen. Und dafür können wir von Herzen dankbar sein. Das ist das, was Mut macht, trotz Einschränkungen. Und noch ein anderes Beispiel von gestern. Pfingsten in Bohmengrün, manche kennen das, weil sie schon da waren oder dort in der Nähe auch aufgewachsen sind. Und es kam gestern die Post für dieses Jahr, für die Pfingsttagung, mit dem Hinweis darauf, dass es dieses Jahr wieder nicht live sein kann. So wie letztes Jahr auch schon, muss es auch schon live abgesagt werden, dass es gestreamt wird, Pfingstsonntag, 3 Veranstaltungen. Und die Veranstalter in Bohmengrün ein Dorf mit knapp 600 Einwohnern, haben wir dieser Pfingsttagung das Motto gegeben, Jesus ist Sieger. Und haben dann geschrieben, diese Gewissheit hat uns schon bei der Vorbereitung ermutigt, weniger auf Corona, sondern mehr auf den Sieger zu blicken, also auf Jesus Christus zu blicken. Dieser Satz war mir so eine Illustration für das, was im Hebräerbrief vor fast 2000 Jahren geschrieben wurde, ist nämlich fast dasselbe. Dass wir schon Corona ernst nehmen und die Sicherheitsbestimmungen, die Masken und Abstandsregeln, alles klar, aber uns nicht davon negativ beeinflussen lassen. Gott ist immer noch größer, Gott ist immer noch stärker und Gott ist immer noch der Herr dieser Welt. Deswegen dürfen wir gewiss zuversichtlich durch diese Karwoche hindurchgehen, wir sind nie alleine. Es ist immer eine Wolke von Zeugen um uns, von Zeugen der Vergangenheit, von Zeugen der Gegenwart, die mit uns diesen Weg des Glaubens gehen. Wir sind auch nie alleine, weil auch immer die Sünde da ist und diese Sünde wird auch in der Karwoche bei uns sein. Aber wir brauchen uns auch da nicht entmutigen zu lassen, sondern können wirklich auf Christus schauen, auf den Anfänger und auf den Vollender unseres Glaubens, können uns mit dieser Zielvorstellung prägen lassen. Wir gehen auf die Ewigkeit zu. Das ist das Schönste, was uns passieren wird, deswegen werden wir auch in einer Woche am Ostersonntag früh um 5 Uhr unsere Osternacht feiern, um diesen Sieger gebührend zu ehren. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Sinnen und Herzen in Jesus Christus. Amen.